Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament betrachten und schlagen dazu den Philipperbrief aus, Kapitel 3, Abvers 10. Da heißt es, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möchte zur Auferstehung aus den Toten, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Indem ich auch von Christo Jesu ergriffen bin, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Soweit Gottes Wort. Nun, dieser wunderbare Brief, dieser Brief an die Philipper ist ein, könnten wir sagen, ein Freudenbrief. Und zwar darum, weil der Apostel und hoffentlich nicht allein nur der Apostel sich ihres geistlichen Zustandes wegen sehr erfreute. Diese Gemeinde zu Philippi war ein Anlass zur Freude des Apostels, als Anlass zur Freude für andere. Und diesen Gläubigen dort in Philippi wird Lohn werden, und zwar Lohn in der Ewigkeit nachfolgen, wie wir das in 1. Timotheus 5, Vers 25 lesen. Da wird über diese Frage, der Vers vorher und dann, darüber geredet. Denn auch unsere Herzen werden durch ihren Wandel miterfreut. Wir sind nicht allein verantwortlich für uns, sondern hier zum Segen, zum Guten oder zum Besseren, auch für andere. Was andere lügnerisch daraus machen, ist uns wurscht. Aber wir werden das tun, was Gottes Wort sagt, und wir glauben, wie Paulus sagt, dass auch wir den Heiligen Geist haben. Hätte Paulus, der Heidenapostel, den Philippern gegenüber mit Seufzen an sie gedacht, wie wir das in Hebräer 13, Vers 17 lesen, dann wäre es den Philippern zum Schaden gewesen. Dieser ganze Brief der Philipper zeigt eigentlich, wie ein Erretteter zu wandeln hat. Und darum haben wir in diesem Philipperbrief eine recht variative Aussage über die verschiedenen Dinge, welche ihren besonderen Niederschlag finden lassen in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und der Heilige Geist ist es, welcher den Paulus ihnen praktisch als ein Vorbild vor ihre Seelen, vor ihre Herzen stellt. Und das tut Gott nicht, um ihn in den Augen anderer Gläubiger groß zu machen, Es tut der Heilige Geist darum, weil in seinem ganzen Leben allein Christus der Herr ausgelebt wurde. Und das ist die Problematik der Jesus. Nachfolge damals wie heute. Ich kann mich nicht darauf berufen, in einem Punkt gehorsam zu sein und in anderen 100 Punkten diese nicht zu beachten. Das geht nicht. Das ist so ähnlich wie im Gesetz. Dann bin ich in allem schuldig. Der Herr Jesus war es, der sein Wesen, das Wesen des Herrn Jesus, auf ihn, auf diesen Apostel gleichsam zu legen vermochte. Und dadurch war der Herr Jesus sein Lebensinhalt. Er war seines Lebens Inhalt. Und dadurch bestimmte der Herr Jesus den Apostel in allen seinen Lebensführungen gleichwo. Ich kann mich als Kind Gottes nicht darauf berufen, in einem Punkt unter Gottes Bestimmung zu sein und unter anderen Hunderten nicht. Und genau aus dem Grunde konnte Paulus in Wahrheit bezeugen, wie wir das in Kapitel 1, Vers 21 lesen. Das Leben, das war das irdische Leben, das Leben ist für mich Christus. Der gesamte Lebensbereich des Heidenapostel Paulus war für ihn Christus. Sehen wir jetzt den Unterschied, was ich herauszustellen gedenke. Dass unser ganzes Leben in die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gehört. Und wehe, wir privatisieren. Das ist ja jetzt eine Frage, ob wir das auch in Wahrheit von uns sagen können. Wie es der Heilige Geist hier dem Apostel Paulus bestätigen konnte. Betrachten wir sein Leben, das Leben des Apostels. Dann erkennen wir einzig und artig die Handschrift des Herrn Jesus. Dadurch konnte er von meinem Evangelium reden. Dadurch konnte er sagen, Vers 17, seid meine Nachahmer. Weil das Wesen Jesu sich in das Wesen des Heidenapostel Paulus wie in einer Form hineinbegeben konnte, passte an allen Ecken. Bruder und Schwester, das ist die Absicht des Heiligen Geistes mit einem jeden von uns. Aber das tritt nie in Automation in Erscheinung. Nie. Das geht einzig und allein durch tiefe Beugungen. Und wenn es bei diesen Beugungen nicht zu einem Zerbruch kommt, kommt das auch nicht. Hier sehen wir, wie weit und wie tief Paulus bereit war, für seinen Herrn zu zerbrechen, bis ins Letzte. Wir werden das heute sehen. Es war gesagt, so erkennen wir in seinem Leben, in seinem Wandel die Handschrift des Herrn Jesus. In Selbstlosigkeit, Das ist ein Punkt für sich. Das Wort Selbstlosigkeit. In eigener Erniedrigung. In der Armut, der er nicht ausgewichen ist. Wodurch er aber zu geistlichem Reichtum gelangte. In der Bruderliebe. Und in dem vollkommenen Gehorsam konnte er sagen, seid meine Nachahmer. Bruder und Schwester, ob du das sein möchtest? Hören wir auf mit allem Götzendienst. Tun wir das, was Gottes Wort lehrt. Darum und ausgerechnet darum konnte er, der Heidenapostel, die Philipper auffordern. Es ist eine Aufforderung, praktisch auch an uns. Man konnte sagen, diese Gesinnung, er sagt nicht meine Gesinnung, er sagt diese Gesinnung, die sei in euch. Und ergänzt, die auch in Christo Jesu war. Das Wort auch bezieht seine Gesinnung in die Gesinnung Christi unseres Herrn ein. Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Da finden wir das. Wenn Paulus, der Heidenapostel, nicht in dieser Gesinnung Jesu gelebt hätte, dann hätte er dürfen auch nicht die Philipper ermahnen. Hätte er kein Recht dazu gehabt. Das heißt, er hätte aus sich selbst das gemacht. Aber das ist ja gerade sein Wandel, nicht im Fleische zu dienen, sondern in der Gesinnung Jesu. Ich bin überzeugt, dass die allermeisten Kinder Gottes weltweit gar nicht wissen, was das ist. Ich rede hier aus meiner tiefsten Erfahrung und Überzeugung in der Verantwortung vor dem Herrn. Und weil er sein Glaubensauge auf Christus unentwegt richtete, welches sein Ziel war, vermochte er nach Kapitel 3, Vers 14 zu sagen, vergessend, was da hinten. Geschwister, das können wir nur sagen. Vergessend, was da hinten. Wenn das da hinten geordnet ist, vor dem Herrn, sonst nicht. Nicht, dass wir sagen, weil wir es nicht wollen, vergessen wir, was da hinten. Das meint der Apostel nicht. Sondern er konnte vergessen, was da hinten ist, weil er in Übereinstimmung in allem mit Christus wandelte. Und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist. Und da sagt er, jage ich. Er kam sich vor wie eine Gazelle, den Willen des Herrn zu erlaufen. Das Ziel anschauend steht hier geschrieben. Ha, wenn wir das Ziel nicht anschauen, kommen die entgegengesetzten Dinge aus unserem Wandel hervor. Die entgegengesetzten. Wohin? Hier heißt es zu dem Kampfpreis. Jesus Nachfolge ist Kampf. Eine Krönung im Kampf nur durch Aktivität. nicht unsere Vorstellungen, nein, 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 sondern im Wesen Jesu. Zu der wir berufen sind, dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Nicht irgendwie, sondern das ist nach oben. Nichts anderes, das ist nach oben. Und in Christo Jesu. So steht es geschrieben. Das ist tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Bruder und Schwester, sehnt sich dein Herz nicht danach? Nach einer Tiefe der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu sein, die ein Mehrfaches von dem beinhaltet, was du heute vielleicht kennst. Wenn der Herr Jesus reich ist für alle, warum sollten wir dann noch in Magerkeit gefunden werden? Dieser Apostel verstand es. Er hatte es gelernt, durch beständige sich selbst demütigen vor Gott und Menschen. Sich so mit dem Herrn Jesus zu verbinden und verbinden zu lassen, dass er beständiglich mit dem Quell des Lebens und der Kraft für seinen Wandel in jeder Situation vereinigt war. Das ist Gemeinschaft mit Jesus. Wir brauchen uns nicht zu bemühen, zu sagen, ja, ich bin aber kein Paulus. Das weiß der Herr noch besser wie wir. Aber das Übrige bleibt alles bestehen. Und daraufhin folgte nun sein Zeugnis. Das Zeugnis von Kapitel 4, Vers 13. Wo es heißt, alles, hast schon darüber nachgedacht, wie es in deinem und meinem Leben aussieht. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles. Dann kommt nichts Ungereimtes mehr aus uns heraus. Dann kommt Licht und Erkennen. Was immer auch durch den Apostel geschah, alle Kraft dafür gab ihm Christus. Ja, das ist das Problem. Der kleinste, der engste Durchmesser durch eine Rohrleitung bestimmt den Durchfluss durch eine Röhre, egal wie dick die Rohre dahinter liegen mögen. Das schwächste Glied in einer eisernen Kette bestimmt die Festigkeit, egal wie dick die anderen Glieder einer Eisenkette sein mögen. Alles, was durch Paulus geschah, alle Kraft dafür gab ihm im Vollmaß und wurde ihm zum Vollmaß durch Christus. Und zwar deshalb, weil er sich so sehr und so tief und so innig an den Herrn hielt, nicht irgendwie, sondern in der Gleichgestaltung in seinem Wesen. Das ist das Geheimnis des Apostel Paulus und darin war er den Philippern Vorbild und hoffentlich auch uns. Und dadurch wurde dem Apostel Paulus der Herr Jesus so teuer, so lieb, so groß, so herrlich, viel, viel mehr als uns. Ob wir uns mit unserem Zustand begnügen oder nicht. Ich sage, in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gibt's weit, weit mehr, als du es kennst. Und der Herr Jesus ist bereit, dich so reich zu machen. Sonst könnte er nicht sagen, seid meine Nachahmer. Wir sollen das nachahmen, wenn das nicht möglich wäre. Da hätte ja Paulus gekohlt. Dann müssen wir sagen. Das glauben wir nie und nimmer. Nichts, aber auch gar nichts könnte standhalten gegenüber dem Wert der Schönheit, die er in Christus erkannte. Das ist ein kleiner Nuance aus der Gemeinschaft mit Jesus, wenn uns der Herr Jesus schön wird. Wie es auch im Psalm heißt, im Psalmwort, Psalm 45, Vers 2. Du bist schöner als die Menschenkinder. Über die Schönheit Jesu herausgestellt. Holdseligkeit ist ausgegossen über deine Lippen. Ja. Dann wollen wir uns dem Herrn Jesus stellen. Wollen wir mal sehen, was aus unseren Lippen alles herauskommt. Solange wie wir unser Recht suchen, wird's nur Böses sein. Aber wenn wir die Wesensumgestaltung Pauli suchen und erreichen, wird's umgekehrt sein. Und wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu hielt er, der Apostel, alles Irdische letztlich nur für Verlust. Sich mit unnötigen irdischen Dingen zu beschäftigen, nannte er Dreck. Dreck ist nicht allein wertlos. Das merken wir, wenn wir auf dem Bürgersteig laufen und treten da mal in solche Sachen rein. Sondern man meidet von sich aus jede Berührung damit. Und alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde, sagt Gottes Wort. Und alles dies um Christum zu gewinnen, nach jeder Reichtumsseite und in ihm erfunden zu werden. Während sich im Leben der Kinder Gottes allgemein mehr oder weniger eine Auf- und Abwärtsbewegung, Fieberkurven zeigen, wie es solches im Glaubensleben sich ergibt, finden wir bei Paulus eine ausgesprochene, beständige, eine Zunahme und Vertiefung im Herrn Jesus. Der Apostel nahm also Christus immer tiefer in Besitz. Was nun zum Bewusstsein einer Gerechtigkeit oder was zum Bewusstsein einer Gerechtigkeit, die nicht aus dem Gesetz kam, wie es in Vers 9 heißt, sondern ihn durch den Glauben an Christum zuteil wurde, so war er auch im Glauben mit Christus verbunden. Also eine Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, wie wir das in Philipper 3, Vers 7 bis 9 finden. Und in alledem, was er erreicht hatte, dieser Apostel, er wollte nicht darin stehen bleiben. Er wollte nicht in Selbstzufriedenheit über den gewaltigen Reichtum gefunden werden, der ihm gegeben wurde. Vielmehr verlangte sein Herz nach Vers 10 zu drei wichtigen Punkten, von denen es heißt, welche von ihm, von Paulus, zu erkennen waren. Erstens, ihn Christus, zweitens, die Kraft seiner Auferstehung, drittens, die Gemeinschaft seiner Leiden. Genau an dieser Stelle müssen wir jetzt fragen, warum sagt das der Apostel? Hat er ihn, Christus, noch nicht erkannt? War ihm die Kraft seiner Auferstehung, die Auferstehungskraft Jesu, unbekannt? Kannte er noch nicht die Gemeinschaft seiner Leiden? Und da können wir nur sagen und antworten, dass es wohl kaum einen anderen Menschen eh und je gab, der in allen drei Punkten das Erkennen besaß, wie gerade hier der Apostel. Das beweisen auch seine übrigen geschriebenen Briefe, in denen die Dinge doch dann angesprochen sind. Die drei erwähnten Punkte, die es galt zu erkennen, münden letztlich notwendigerweise in die Aussage am Ende von Vers 10, wo es heißt, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Also wollte Paulus noch etwas haben. Er blieb nicht stehen, er wollte noch mehr. Er wollte seinem Tode gleichgestaltet werden. Wollen wir sehen, was das heute ist und was das gibt? Also wollte Paulus ihn, Christus, neu erkennen, um seinen, das heißt des Herrn Jesu, Tode gleichförmig zu werden. Er wollte die Kraft seiner Auferstehung erkennend erfassen, um seinem Tode gleichförmig zu werden. Und er wollte die Gemeinschaft seiner Leiden erfassen und erkennen, um seiner Leiden teilhaftig zu werden. Das sind schon Dinge. Wie falsch das ist, wenn heute Gläubige nach solchen Dingen trachten, die nicht in der Reinigung des Vorfeldes leben. Das wird uns klar. An dieser Stelle müssten wir fragen, weshalb nur will der Apostel die Gleichgestaltung in seinen, das heißt des Herrn Jesu Tod? Was soll denn das? Was soll es bringen? Was soll es aussagen? Die Antwort gibt uns, möchte zur Auferstehung aus den Toten. Aber wir sehen zunächst, wie eng und abhängig Tod und Auferstehung liegen.
dicht beieinander. Die erstrebte Gleichgestaltung hatte also bei ihm, bei Paulus, das Ziel, so zu sterben, damit die Gemeinschaft, Tod und Auferstehung des Herrn Jesus an Paulus gefunden wird. Die Benennung auf irgendeine Weise drückt sich in den zwei Möglichkeiten der Heiligen Schrift aus. A, die Weise über die Entrückung bei der Wiederkunft Jesu und B, die Weise der Totenauferstehung als solche. Die beiden Möglichkeiten drückt Paulus mit den Worten nach 2. Korinther 5, Vers 4 aus, wo es heißt Überkleiden und Entkleiden. Das sind die zwei Möglichkeiten. Ziel gesetzt in beiden, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. In beiderlei Weise. Ob's Überkleiden oder Entkleiden war. In den beiden Fällen erwarten wir Jesus Christus als Heiland, der unseren Leib bei der Totenauferstehung Entrückung umgestalten wird. Wohin? Zu der Gleichförmigkeit des Leibes seiner Herrlichkeit. Nach Vers 20. In beiden Fällen handelt es sich um Verwandlung. Entweder wird der Leib der Niedrigkeit aus dem Staube oder aus der Niedrigkeit des materiellen irdischen Lebens in die Verwandlung eines Geistleibes gebracht. Dieser Geistleib ist auch dann unser Herrlichkeitsleib. Bei der Auferstehung oder bei der Überkleidung. Des Apostels Verlangen war, zur Auferstehung aus den Toten zu gelangen, wovon der Herr Jesus für ihn das Vorbild war. Der Herr Jesus ist ja nicht überkleidet worden. Und deshalb finden wir auch hier sein Verlangen, aus den Toten aufzuerstehen. Weil der Jesus gestorben war. Urtextlich heißt es, aus Auferstehung oder heraus Auferstehung. Nur diese eine Bibelstelle hier im Philipperbrief kennt diesen Ausdruck der Ausauferstehung oder heraus Auferstehung. Beides richtig. Die Begründung liegt also in der Tatsache, dass aus der Menge der Toten nur eine gewisse Anzahl auferstehen, wobei die anderen noch im Tode bleiben werden. In Offenbarung 20, Vers 5 heißt es, die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Das begründet die grundtextliche Aussage aus Auferstehung. Das heißt, bei der ersten Auferstehung findet aus der Gesamtheit der Toten eine Herausnahme der Toten in einer bestimmten Menge, das ist die Menge der Erretteten aller Haushaltungen, statt. Die übrigen, das sind die der zweiten Auferstehung, werden nicht lebendig, weil sie ja für den ewigen Tod bestimmt sind. Oder sie sich selbst dafür bestimmt haben. Vielleicht noch genauer. Lebendig steht ja mit Leben in Verbindung und solches werden bei der ersten Auferstehung herausauferstehen. Die Auferstehung betrifft einzig errettete. Die dann später geschehende Auferstehung der nachfolgenden, zurückgebliebenen Toten betrifft die geistlich Toten. Die Ausauferstehung aus den Toten war sowohl für Paulus wie für uns ein prophetisches, ein kommendes Ereignis. Es war das Ziel seines Herzens, das Ziel seiner Hoffnung. Und dieses Ziel lag zukünftig vor ihm. Deshalb schreibt er auch, dass wir die Zusammenhänge ein wenig erkennen, dass er es noch nicht ergriffen habe. Das ist ganz klar, wenn wir vor Jahren, da war mal ein Würdenträger, der, ich war da zugegen und der redete da in hochtheologischer Form. Und da sagte er und redete von dem Erfassen Christi im Glauben und sagte, Paulus hätte es auch nicht erfasst. Aber wir sehen, wenn wir nicht durch den Heiligen Geist in sein Wesen umgestaltet werden, wie falsch können wir reden. Und er sagt zugleich, dass er, Paulus, noch nicht vollendet sei. Aber eines tut er. Eines tut er aber. Er jagt ihm, diesem Ziele, nach. Und zwar mit der Absicht, es so zu ergreifen. In dieser Bemühung der Gleichgestaltung Christi tut er eines. Eines fängt der Satz an. Er vergisst, was da hinten ist. Das ist die Vergangenheit seines Lebens, darum, dass er seine Vergangenheit geordnet hatte. Darf's vergessen. Deshalb sagt auch der Hebräerbrief in Kapitel 10, dass er solcher Sünden nie mehr gedenken wird, auch nicht vor dem Richterstuhl Christi. Brauchst du keine Bedenken zu haben. Er vergisst, was hinter ihm liegt. Das ist die Vergangenheit seines kuriosen Lebens in Betreff seiner Verfolgung der Gemeinde. Aber Paulus lebt nicht in der Vergangenheit. Und deshalb schaut er auch nicht mehr zurück. Und es ist eine Gefahr, in der Vergangenheit zu leben. Wohl aber streckt er sich aus, was vorn ist. Und genau das, was vorn ist, ist die Zukunft. Denn das Ziel liegt vor uns und nicht hinter uns. Sonst wären wir ja schon in der Herrlichkeit. Dabei schaut er unentwegt. Nicht auf die Probleme, nicht auf andere Menschen, sondern er schaut unentwegt auf das Ziel. Er schaut das Ziel an. Das Ziel war die Berufung Gottes nach oben und dann heißt in Christo Jesu. Da war das Ziel, in Christo. Vers 12 bis 14 teilt uns das ja mit. Möchten darum auch wir die wunderbare Person Jesu so im Auge behalten, um ihn, Christus, als das beständige Ziel mit dem Auge des Glaubens anzuschauen, verbunden zu sein. In dem Vers 14 redet er beginnend von eines. Und in dem einen, da denkt der Apostel an verschiedene Sachen. A, vergessen, was da hinten. B, sich ausstrecken nach dem, was vorn. C, anschauen das Ziel. Und D, hinschauen zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. Dieses eine in diesen vier Absätzen tat Paulus, worin er alle anderen als Nachahmer wünschte. Der treue Herr möchte natürlich auch uns als solche Nachahmer seines Wandels finden. Obgleich der Herr das wunderbare Ziel ewiger Herrlichkeiten uns vor Augen stellt, sind doch die Nachahmer im Wesen Pauli so selten. So sehr, sehr selten. Und da kommen wir zu einer nächsten Sache und können sagen, mehr noch. Wenn der Apostel nach Vers 11 auf irgendeine Weise hingelangen wollte zur Auserstehung aus den Toten, so hatte diese seine Aussage noch eine völlig andere Seite. Paulus lebte und wollte mit Christus in so tiefer, inniger, herzlicher Gemeinschaft sein, auch in der Gleichheit seines Kreuzes Märtyrertodes, in einem echten Märtyrertod gefunden zu werden. Das war seine Bitte, die bei uns Unheiligkeit bedeuten würde. Ich sage, lasst ja da die Finger davon. Geht den Weg als Nachahmer in seine Heiligung. Aber weil er in den Fußstapfen Jesu Christi formgetreu wandelte, hat der Heilige Geist dies hier bestätigt, dass wir das erkennen. Der Apostel wollte nicht durch einen allgemeinen, auch nicht durch einen unheiligen oder ungeistlichen oder gesuchten, sondern durch einen Christusverbundenen Tod, wie der seines Herrn war, die Erdenzeit beenden. Es sollte zwischen ihm und seinem Herrn kein Raum mehr sein, wo man noch eine Nadel hätte dazwischen drücken können. Tja, das war das Bedürfnis seines Herzens, Geschwister. Was sind denn deine Probleme und Bedürfnisse? Es ist möglich, sage ich, dass er bei all diesen Gedanken, die der Heilige Geist bestätigt hat, als recht und gut, wahrscheinlich auch an den Stephanus gedacht hat, den er auf dem Gewissen hatte. Und andere mehr. Dass er gesagt hat, die habe ich in Märtyrertod gebracht und ich sein Verlangen, das Sehnen seines Herzens war, um der Wahrheit und um der Liebe willen, wie Christus zu sterben. Weil er in der Wahrheit und weil er in der Liebe war. Und dabei war es ihm ganz wurscht, ob dieses sein Lebensende bei den Löwen oder durchs Kreuz oder durch Enthauptung geschehen sollte. Auf irgendeine Weise. Welche? War ihm wurscht. Er wollte wie sein Herr sterben. Um dadurch so nah als möglich der Kraft seiner Auferstehung teilhaftig zu werden. Zwar hatte er selbst über die Art keine Gewissheit. Er jagte ihr aber nach. Und darum nahm er auf sich keinerlei Rücksicht. Er nahm keine Rücksicht auf sich selbst und auch nicht auf sein eigenes Leben. Er nahm nur Rücksicht auf alle anderen. Das sind nun Jesu. Der Hirte ließ sein Leben für die Schäflein. Das ist die Gesinnung. Um dadurch hinzugelangen zu der Auferstehung wie sein Herr. In welcher Liebe hin zu Christus lebte doch dieser Apostel. Geschwister, das ist überhaupt die Kardinalfrage der Jesus-Nachfolge, nicht eine andere. Darum ist die Nachfolge die Frage der Liebe zum Herrn. Nichts anderes, gar nichts. Sonst sind wir Betrogene. Wir Gläubigen können vieles. Auch durch das ungeeignete, auch durch das unheilige Fleisch hervorbringen, um Gott und Menschen zu dienen. Ist uns klar, ist allgemein Aussage. Nicht aber kann unser Fleisch, dein und mein Fleisch, das Wesen Jesu annehmen. Das kann es nicht. Es kann es auch nicht, wenn wir uns dessen bemühen, weil Gott dagegen ist. Da können wir nur sagen, du glücklicher Paulus, welch ein Vorbild bist du für uns alle. Welche Tiefen der Mitteilung seines Wortes und der Gedanken seines Verbundenseins mit dem Herrn. Weil Christus und allein nur Christus in deinem Leben vorstand, du Paulus. Wir werden dich in der Herrlichkeit sehen. Und glückliche Nachahmer, die nicht irgendwie, sondern in deinen Fußstapfen laufen. Wie du gelaufen bist in denen deines Herrn. Sollten wir da angesichts solcher gewaltigen Tatsachen nicht beten? Herr Jesus, verändere mich zu dieser Liebe, von der Gottes Wort sagt, dass sie bei den Kindern des Lichts ausgegossen ist, reichlich in unsere Herzen. Was haben wir mit dieser seiner Liebe gemacht? In welch einer Schuld lebt die Gemeinde Jesu? Himmelschreiende Schuld. Der Jesus sagt, dass die Welt nur an einem Punkt uns erkennen kann. Die Liebe untereinander. Sagt der Herr Jesus. Ob das geglaubt wird, ist eine andere Frage. Das sagt die Bibel, Gottes Wort, im Neuen Testament. Sollten wir angesichts dieser gewaltigen Tatsachen nicht beten, Herr Jesus, hilf uns, verändere uns, damit wir Pauli Nachahmer werden. Gott zur Ehre und Verherrlichung. Amen.